Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Podcast BWL trifft Zahnmedizin, dem praktischen Praxis-Podcast. Wie immer werden wir die Inhalte von der Vorlesung von Professor Bischoff hier kurz und knackig wiedergeben, indem ich Fragen stelle und meine Gäste mir diese entsprechend beantworten. Heute haben wir das Thema Finanzierungen und bei mir zu Gast ist Herr Tim Ziongala. Hallo Tim, schön, Hallo. Dass du da bist. Willst du vielleicht eingangs noch mal kurz ein paar Worte zu dir sagen? Du warst zwar schon mal hier, aber für diejenigen, die vielleicht die erste Folge, in der du mit dabei warst, nicht mitbekommen hast, stell dich noch mal kurz vor, bitte.
Ja, mein Name ist Tim Ziongala. Ich arbeite jetzt seit über 15 Jahren für die Unternehmensgruppe Bischoff & Partner und bin mittlerweile Vorstand der Unternehmensberatung und heute deshalb Gast in diesem Podcast.
Genau. Also nochmal herzlich willkommen und danke, dass du dir die Zeit für uns nimmst. Ich würde direkt einmal mit einem kleinen Zitat aus der Vorlesung von Professor Bischoff starten. Und zwar hieß es da, Liquidität vor Rentabilität. Könntest du uns das vielleicht kurz erläutern?
Ja, grundsätzlich als Unternehmer oder als Zahnarzt oder Arzt ist man oder Ärztin ist man Unternehmer und als Unternehmer hat man gewisse Verpflichtungen. Und dazu zählen zum Beispiel pünktliche Gehälter zahlen und so weiter und so weiter. Und dafür braucht man Geld. Und deshalb ist es wichtig, immer ausreichend Liquidität zur Verfügung zu haben, um all seinen Verpflichtungen nachkommen zu können.
Wenn ich jetzt eine Investition plane oder beispielsweise wirklich ganz noch am Anfang stehe und eine Praxisgründung vor mir habe, wie gehe ich denn damit um? Also worauf muss ich achten? Wie kann ich sicherstellen, dass ich da genügend Geld zur Verfügung stehen habe?
Ja, da musst du, glaube ich, am Anfang erstmal unterscheiden, in welchem Stadium steht man selbst eigentlich. Habe ich eine bestehende Praxis und eine hinreichende Historie, auch zu den wirtschaftlichen Zahlen, oder stehe ich am Anfang, möchte eine Praxis kaufen oder gar gründen? Mit bestehender Historie ist es verhältnismäßig einfach. Ich habe ein Investitionsgut, zum Beispiel eine Behandlungseinheit. Ich habe meine Zahlen der Vergangenheit und kann hoffentlich anhand der Zahlen ganz gut ableiten, ob ich mir den Kapitaldienst für die neue Einheit leisten kann. Kapitaldienst ist Zins und Tilgung. Stehe ich am Anfang, möchte vielleicht eine Praxis kaufen, dann brauche ich zum einen eine Wirtschaftlichkeitsberechnung und einen Businessplan, um überhaupt überlegen zu können, was kann denn wohl die Praxis zukünftig abwerfen und kann ich damit meine gewünschten oder notwendigen Investitionen überhaupt begleichen? Und da muss man aufpassen, dass man einmal die kurzfristigen Investitionen bedenkt und einmal die langfristigen. Was ist kurzfristig? Kurzfristig sind Betriebsmittel, zum Beispiel laufende Gehälter im Rahmen der Gründung, wenn noch kein Geld geflossen ist, die ersten Mieten, und vielleicht ein paar Werbemaßnahmen und so weiter. Also alles Dinge, die, man steuerlich sagt, Betriebsausgaben sind, die sollten eben, das sind kurzfristige Aufwendungen und die sollten anders finanziert werden als zum Beispiel Investitionen in das Praxisinventar, Stühle, Geräte, Ausbau der Fläche und so weiter. Man spricht hier auch von der fristenkonkurrenten Finanzierung. Langfristige Dinge sollten langfristig oder die langfristig genutzt werden, sollten langfristig finanziert werden und kurzfristige Dinge sollten eben kurzfristig finanziert werden.
Okay, das ist ja einleuchtend. Und grundsätzlich so aus deiner Erfahrung heraus, was gibt es denn allgemein für Finanzierungsformen, sage ich jetzt mal? Also ich habe ja im Endeffekt eigentlich immer eine gewisse Auswahl. Was gibt denn da alles für Möglichkeiten?
Ja, also auch da wieder, wo stehe ich? Das unterscheidet schon ganz maßgeblich, welche Möglichkeiten der Finanzierung gibt es überhaupt. Also das heißt, wo stehe ich am Anfang der, sage ich mal, Karriere oder habe ich schon eine laufende Praxis? Einmal am Anfang der Selbstständigkeit bieten sich oftmals öffentliche Mittel an. Das heißt Mittel zum Beispiel über die Kreditanstalt für Wiederaufbau und so weiter. Oder eben Hausbankdarlehen. So, diese Mittel, die öffentlichen Mittel sind oftmals ausgelegt eben auf Gründungen und nicht auf Bestandspraxen.
Und die sind sogar zinssubventioniert, ne?
Ja, diese sind zinssubventioniert und werden ganz normal über die Hausbank beantragt. Die werden sozusagen durchgereicht, um das jetzt mal vereinfacht zu sagen. Und dagegen steht immer das Hausbankdarlehen. was könnte der Vorteil sein oder was sind die Nachteile? Öffentliche Mittel haben oftmals einen starreren Rahmen oder feste Vorgaben, wie sie eben genutzt werden müssen und sollen und auch wie die Rückzahlung erfolgt. Das ist beim Hausbankdarlehen mitunter, kann das etwas individueller gehandhabt werden. So, wenn man sich dann diese Kredite anschaut, gibt es da aber wieder noch eine Unterscheidung, die man sicherlich berücksichtigen muss. Und zwar gibt es einmal Annuitätendarlehen, das heißt, man hat eine gleichbleibende Annuität und einen veränderten Zins- und Tilgungsanteil. Das heißt, die Tilgung wird immer höher und der Zinsanteil wird mit Laufe der Zeit immer geringer. Und dann gibt es die sogenannten Tilgungsdarlehen, das heißt, die Tilgung ist immer fix und der Zinsanteil wird weniger, bedeutet also, die Annuität an sich wird geringer mit zunehmender Laufzeit des Darlehens.
Mhm. Okay. Und jetzt haben wir gerade schon mal kurz so das Thema Zinsen angesprochen. Auch da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten. Du kannst einen variablen Zinssatz haben, kannst den Zins auch festschreiben. Was empfiehlst du da und was gibt es da denn für mögliche Kombinationen?
Langfristig genutzte Güter sollten langfristig finanziert werden. Und wir sind größtenteils der Meinung, es gibt sicherlich immer individuelle Ausnahmen, wie immer im Leben, aber dass über die gesamte Laufzeit der Zins, wenn möglich, auch festgeschrieben sein sollte. Also das heißt, machen wir es konkret, ich habe eine Laufzeit von 10 Jahren, das wäre jetzt eine gängige Laufzeit im Rahmen der Praxisgründung, dann sollte die Zinsfestschreibung auch über eben diese 10 Jahre erfolgen. Man hat einfach Planungssicherheit. Schaut man sich die letzten Jahre an mit diversen Zinsschwankungen, positiv als auch negativ, je nachdem, wann man eben eingestiegen ist. Und so hatte man aber immer Planungssicherheit. Neben der Zinsfestschreibung über einen langen Zeitraum gibt es eben auch variable Kredite, auch in Verbindung mit einem sogenannten Zinscap, bedeutet, dass die Zinsen nach oben hin begrenzt sind. Das kostet eine Gebühr bei der Bank. Zu den Konditionen kann ich an der Stelle da nichts sagen. Das ist natürlich individuell. Letztendlich ist das ein bisschen eine Philosophiefrage desjenigen und worauf man setzt, wie sich eine Zinssituation entwickelt. Nur, ich glaube, die meisten Zahnärzte, Zahnärztinnen sind ja an der Stelle nicht mit Bankenhintergrund und wissen und wollen die Zinssituation täglich beobachten, ob die Zinsen sich jetzt positiv oder negativ entwickeln. Deshalb bin ich da immer ein Freund von einer langfristigen, ruhigen Lösung.
Wenn ich jetzt mich im Endeffekt quasi entschieden habe, ich habe eine Summe festgelegt, die ich finanzieren möchte und weiß auch zumindest so grob, welche Finanzierungsform ich gern haben will, dann wende ich mich ja im Endeffekt an die Bank. Was muss ich denn dabei beachten? Also was muss ich da entsprechend vorbereiten, damit das Bankgespräch auch so läuft, dass ich da mit einem guten Gefühl auch wieder rausgehe und denke, dass die Bank mir dann im Endeffekt halt auch ein positives Signal gibt?
Da gibt es für mich immer zwei Ansätze. Der eine Ansatz ist immer, dass man natürlich vernünftige Berater, fachkundige Berater an seiner Seite hat, die einen bei solchen Gesprächen unterstützen, entsprechend die Unterlagen professionell vorbereiten, Sondereffekte aus BWAs oder SUSAs lokalisieren und entsprechend kennzeichnen, erläutern und so weiter und so weiter. Oder man beschäftigt sich selbst mit der Thematik. Das ist sicherlich auch nicht verkehrt. Nur auch da gilt, man muss seine eigenen Zahlen kennen und im Griff haben. Denn man muss sich darauf einstellen, dass die Bank sich intensiv mit den Zahlen auseinandersetzen wird und da auch Fragen stellt. Und so wie immer im Leben macht das keinen guten Eindruck, wenn man dann ins Stocken gerät, weil man selbst seine eigenen Zahlen nicht kennt. Deshalb immer die Devise, gut und sauber darauf vorbereiten oder fachkundige Hilfe in Anspruch nehmen, die sich dann entsprechend für einen vorbereitet und auch eine gewisse Erfahrung hat im Umgang mit den Kreditinstituten. Ansonsten werden die üblichen Unterlagen angefordert, das heißt BWAs bzw. Jahresabschlüsse, je nach Stand des Jahres der letzten 3 Jahre, laufende BWAs, Einkommensteuererklärungen und die entsprechenden Bescheide, teilweise Vermögensaufstellungen und so weiter. Meistens hilft die entsprechende Bank einem aber auch damit weiter und schickt Anforderungslisten, Checklisten und die man dann einfach abarbeiten kann und sollte.
Mhm. Gut, das ist natürlich dann auch hilfreich, wenn man dann Leitfaden hat, in denen man sich entsprechend entlanghangeln kann. Jetzt haben wir bisher ausschließlich über, ich sag mal, Fremdfinanzierung, so wird es ja genannt, gesprochen. Das heißt also immer irgendwie externe Mittel. Ich leihe mir irgendwo Geld und muss das wieder zurückzahlen. Bei Immobilienfinanzierung beispielsweise ist das ja schon häufig so, dass ich da auch einen Eigenanteil einbringe. Also das heißt eigene Mittel, Eigenkapital. Macht das denn bei einer Finanzierung innerhalb der Praxis oder allgemein bei einer Praxisgründung, macht das denn da auch Sinn, eigene Mittel einzubringen?
Grundsätzlich macht der Einsatz von Eigenkapital sicherlich immer Sinn, denn wir dürfen eines nicht vergessen, Geld leihen kostet immer Geld. So. Jedoch gibt es, und das ist eine ganz individuelle Betrachtung, immer Ausgangslagen, wo man sagen muss, dass das Eigenkapital vielleicht an anderer Stelle sinnvoller eingesetzt werden kann. Machen wir es mal konkret. Wir haben eine Praxisfinanzierung und gleichzeitig die Finanzierung einer privaten Immobilie. Da sollte dann in Abstimmung mit dem Steuerberater immer besprochen werden, ob der Eigenkapitaleinsatz in der privat genutzten Immobilie vielleicht sinnvoller für den Mandanten ist als der Eigenkapitaleinsatz in der Praxis, wo die Zinsen steuerlich geltend gemacht werden können. So, aber grundsätzlich sicherlich, Eigenkapital ist nie verkehrt, mindert immer das Risiko. Im Rahmen einer Praxisgründung kann es aber auch ganz sinnvoll sein, das Eigenkapital vielleicht für laufende Kosten und damit einen geringeren Betriebsmittelkredit zurückzuhalten.
Damit halt einfach dann auch die laufenden Belastungen geringer sind, ne?
Genau.
Jetzt wird es um BAGs und MVZ GmbHs gehen. Gibt es da irgendwie, was zur Finanzierung angeht, noch praktische Hinweise, die du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mit auf den Weg geben kannst?
Ja, die BAG-Finanzierung und die MVZ-Finanzierung stellen sicherlich kleinere Ausnahmen sozusagen dar im normalen Finanzierungsalltag. Und zwar sollte man als BAG-Gesellschafter beispielsweise darauf achten und mit der Bank besprechen, dass Kredite, die auch in der Gesamthand, also in der gesamten Praxis notwendig sind oder benötigt werden, von den einzelnen Gesellschaftern abgeschlossen werden und der einzelne Gesellschafter nur für seinen Anteil des Kredites haftet. Wenn die BAG den Kredit abschließt, dann haften alle Gesellschafter meistens gesamthänderisch und solidarisch füreinander. Das heißt, sie haben das Risiko für die gesamte Summe und so haben sie nur das Risiko, wenn sie es persönlich abschließen, für ihren eigenen Anteil.
Dann würde ich sagen, ganz herzlichen Dank, Tim.
Gerne.
Dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, dann würde ich sagen, sind wir mit dieser Folge auch tatsächlich am Ende angelangt. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns das nächste Mal wieder und dann zum Thema Rechtsform und ihre Konsequenzen. Wiederhören!